Merz Gruselkabinett. Diese Minister setzen nun den Great Reset um. Schockstudie. WHO-Daten zeigen massive Todesfälle nach Covid-Injektionen und beeinflussen Migranten die Wienwahl. Aktivist Martin Sellner im Interview. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Seit heute Morgen ist die Ministerliste von CDU und CSU bekannt und ein Blick auf die Namensliste zeigt, ein grundlegender Politikwechsel ist nicht zu erwarten. Als Gesundheitsministerin ist etwa CDU-Politikerin Nina Warken vorgesehen. Zu Covid-Zeiten bezeichnete sie Kritiker als, Zitat, Corona-Leugner und sprach sich für eine noch raschere Umsetzung der Impfpflicht aus. Wer den Maßnahmen widersprach, hatte für sie einen so wörtlich falsch verstandenen Freiheitsgedanken. Und auch der neue CDU-Außenminister Johann Wadepool wird vom Kriegskurs der deutschen Bundesregierung wohl nicht abrücken. Erst vor wenigen Tagen bekräftigte er, dass Deutschland am ukrainischen Donbass verteidigt werde. Weiter schloss er auch die Lieferung von Kampfflugzeugen an Kiew nicht aus. Für die Medienpolitik wird der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer verantwortlich sein, der seit Jahrzehnten für die Systemmedien tätig ist. Er war Chefredakteur des Magazins Focus und des Springer-Mediums Welt. Weiter war er für die FAZ und die Süddeutsche Zeitung tätig. Bei der gestrigen Wienwahl blieb die SPÖ unter Michael Ludwig mit 39,5% stärkste Kraft. Die FPÖ unter Dominik Nepp verdreifachte ihr Ergebnis auf 20,4% und landet auf dem zweiten Platz. Die ÖVP stürzte auf knapp 10% ab, während die Grünen ihre 15% fast halten und die Neos auf knapp 10% zulegen können. Die Kommunistische Partei und das Team HC Strache verfehlten den Einzug in den Gemeinderat. Die Wahlbeteiligung lag nur bei knapp über 60%. Die Sozialdemokraten werden also Wien weiter regieren. Sondierungsgespräche wurden mit den Grünen, Neos und der ÖVP aufgenommen. Hintergründe zur Wienwahl erfahren Sie im Verlauf dieser Sendung vom Aktivisten und Autor Martin Sellner. Im Verleumdungsprozess gegen den Chefredakteur des Deutschlandkuriers David Bendels hat der verhandelnde Richter im Urteil offenbar darauf verzichtet, eine Pflicht zur öffentlichen Entschuldigung bei Nancy Faeser aufzunehmen. In der schriftlichen Urteilsbegründung, die auf 1 vorliegt, findet sich eine solche Auflage nicht. In der Hauptverhandlung wurde eine entsprechende Weisung jedoch mündlich ausgesprochen. Brisant, die Strafe wurde offenbar vor allem deshalb verhängt, um Innenministerin Faeser zu schützen. Wörtlich heißt es, unter Berücksichtigung der Gesamtumstände war der verächtlich machende Post geeignet, das öffentliche Wirken der damaligen Innenministerin Nancy Faeser als Person des öffentlichen Lebens erheblich zu erschweren. Bendels hatte ein satirisches Posting geteilt, bei dem Nancy Faeser ein Schild mit der Aufschrift »Ich hasse die Meinungsfreiheit« trägt. Die FPÖ wollte Kontenkündigungen kritischer Stimmen verbieten lassen, doch die österreichischen Systemparteien stimmten durchwegs für das sogenannte Debanking. Damit sollen alternative Medien und Regierungskritiker weiterhin finanziell ruiniert und zum Schweigen gebracht werden. Zur Rolle von kritischem Journalismus sagte ZDF-Legende Wolfgang Herles gegenüber auf 1.
Journalisten, wir müssen ungemütlich sein gegenüber jedem. Heute haben wir Mainstream-Medien, die die Regierung verteidigen in Sachen Corona, in Sachen Energiewende, jetzt auch in Sachen Ukraine-Krieg, da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein Konformismus, der genau die falsche Art von Harmonie kennzeichnet, die ich nicht haben will. Ich will keine Harmonie zwischen Medien und Politik, zwischen Volk und Politik. Da muss ein ständiges Misstrauen, da muss eine Skepsis herrschen. Wo finden Sie heute noch Skeptiker unter den großen Journalisten?
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass in 3 oder 4 Jahren der Dritte Weltkrieg ausbricht, weil Herr Putin, der in 3 Jahren vielleicht gar nicht mehr dran ist, sich über Europa hermacht. Da wird natürlich auch mit Hysterie gearbeitet. Die Politik arbeitet heute überwiegend mit Hysterie. Das kritisiere ich auch. Corona war so ein Beispiel. Ja. Corona war die Herrschaft der Hysterie, war die die Herrschaft der Machtlosigkeit, die aber dann in einen totalen Machtanspruch führte. Entweder oder. Entweder wir rüsten jetzt auf bis zur Unterkante Oberlippe oder wir gehen unter. Entweder wir sperren das ganze Land zu und vergessen unsere Freiheit oder wir sterben alle an Corona. Diese Kultur der Talkshows spielt nur Demokratie, spielt nur Diskurs und Diskussion. In Wirklichkeit ist es ein Unterhaltungsformat. Das darf man nie vergessen. Das ist dann zusammengesetzt wie ein Kasperletheater. Die Rollen werden besetzt. Es ist fast schon sowas wie Scripted Reality, denn man weiß es ja vorher, was die Leute aus ihren Schubladen an Argumenten ziehen.
Waren Sie der erste Delegitimierer?
Dann war es noch nicht. Aber ich war ein Delegitimierer der Wiedervereinigung. Querdenker. Früher waren wir Journalisten, ja, Querdenker von Beruf. Das war ein Prädikat. Wer kein Querdenker war, war ein schlechter Journalist.
Ihr ehemaliger ZDF-Kollege Peter Hane verurteilt dies scharf und will Spahn aufgrund dessen Handlungen als Gesundheitsminister eher in Handschellen sehen. Wie beurteilen Sie diese Personalie und ist die Machtbesessenheit bei deutschen Politikern bereits zu einer Art Suchtkrankheit ausgeartet?
Ja, man kann diese Deformation professionell durchaus als eine Sucht sehen, auch im medizinischen Sinn, absolut. Dem Kollegen Hane würde ich nicht zustimmen. Ich will eigentlich gar keinen Politiker in Handschellen sehen. Das haben die, das ist nicht das Thema. Aber hätte mir gewünscht, dass der frühere Gesundheitsminister Spahn sich hinstellt und sagt, wir haben Mist gemacht. Wir haben in dieser Corona-Zeit diesem Land schweren Schaden zugefügt. Wir haben, ich habe vorher schon gesagt, das war die Herrschaft der Hysterie, aus der Machtlosigkeit, der totale Machtanspruch. Das waren die Fehler. Und deshalb, ich sage das jetzt ganz persönlich und ganz böse, so böse wie es klingt, das war auch für mich ein Knacks, die Corona-Zeit, die Aufhebung der Freiheit, ein Knacks im Verhältnis zwischen mir und diesem Staat. Ich würde es zuspitzen und sagen, dies ist zwar natürlich noch mein Land, aber es ist nicht mehr mein Staat.
Auch auf 1 wurde bereits das 9. Spendenkonto gekündigt, damit Ihnen, verehrte Zuseher, mit der verschärften Zensur wichtige Informationen vorenthalten bleiben. Bitte unterstützen Sie uns über die einzig verbliebenen Wege. Eine Überweisung über Kreditkarte oder PayPal oder einen Einkauf im Auf1-Shop unter www.auf1.shop. Jede Unterstützung zählt, damit auch Sie weiter unabhängige, kritische Informationen erhalten können. Am vergangenen Samstag demonstrierten bundesweit tausende Bürger gegen die deutsche Regierung. In Städten wie Dortmund, Torgau und Hamburg forderten sie Meinungsfreiheit, Grenzkontrollen und ein Ende der Ukraine-Hilfen. In Dortmund zogen etwa 1000 Menschen durch die Innenstadt. Trotz massiver Polizeipräsenz kam es zu Durchbruchsversuchen der linksextremen Antifa. Im Nachgang durchsuchte die Dortmunder Polizei den sogenannten Nordpol, ein wichtiges Zentrum der linken Szene in der Ruhrmetropole. In Hamburg erzwangen Linksradikale mit einer Blockade den Abbruch der Protestveranstaltung. Anders verlief der Protest im sächsischen Torgau mit mehreren hundert Teilnehmern. Weitere Demonstrationen fanden unter anderem in Weimar, Nürnberg, Reutlingen, Aschaffenburg und Cuxhaven statt. Megaskandal. Die Überprüfung der experimentellen Covid-Injektionen war von der EU politisch nicht gewünscht. Die Kontrolleure der Europäischen Zulassungsbehörde EMA wurden gezielt daran gehindert, die Impfstudien der Hersteller zu prüfen und die Inspektoren sogar zurückgepfiffen. Das entschied die Chefin der Zulassungsbehörde Emma Cook auf Weisung der EU-Kommission, wie Recherchen der Tageszeitung Welt nun zeigen. Konkret bedeutet das: Die Menschen wurden unter Druck gesetzt, sich ungeprüfte, experimentelle Präparate verabreichen zu lassen. Doch noch im Jahr 2023 behauptete Gesundheitsminister Karl Lauterbach mehrfach, es handle sich um die, Zitat, bestgeprüften Impfstoffe in der Geschichte der Menschheit. Die Folgen? Massive Impfschäden in nie dagewesenem Ausmaß, unzählige Tote, Zunahme von Turbokrebs, Übersterblichkeit und Geburtenrückgang in zahlreichen Ländern der Welt. Die tödlichen Auswirkungen der Covid-Injektionen zeigt auch eine neue Studie anhand von Daten der WHO. So waren die Todesfälle in Europa nach Einführung der mRNA-Präparate um knapp 224% angestiegen. In den USA nahmen die Todesfälle seither um 149% zu. Am drastischsten stiegen die Todesfälle in Asien, Australien und Neuseeland, und zwar um ganze 1.275%. Hier liegt die Impfquote mit knapp 80% auch am höchsten. Weltweit sind die Todesfälle seit Einführung der experimentellen Gentherapie um mehr als 160% angestiegen. Haftstrafe, weil sie dem Impfbefehl standhielten. Kürzlich fand im brandenburgischen Schönwalde Glien die Premiere des Dokumentarfilms Standhaft statt. Der Streifen von Filmemacherin Christiane Müller behandelt das Schicksal der mutigen Soldaten Alexander Bittner und Jan Reiners, die sich der Genspritze widersetzten und deshalb monatelange Haftstrafen verbüßen mussten. Dazu sagte der betroffene Ex-Soldat Jan Reiners exklusiv gegenüber auf 1.
Medizinische Befehle dürfen nicht gegeben werden. Sie wurden getan unter Androhung mit Vernichtung von Existenzen. Das ist alles in meine Richtung oder in meinen Augen Blickwinkel eine Straftat. Und das muss man zur Rechenschaft ziehen. Und da müssen halt die Vorgesetzten halt demnächst sich vor Gericht verantworten, finde ich. Und diese Dokumentation ist auch dann für mich, für die Zukunft, dass man sowas nie wieder passieren darf.
Am Wochenende haben sich die militärischen Spannungen zwischen Indien und Pakistan im Kaschmir weiter verschärft. Es kam zu einem Schusswechsel, aber offenbar keinen Todesopfern. Indien meldete Schüsse von pakistanischen Posten, die die indischen Truppen erwiderten. Pakistan bestätigte den Vorfall nicht. Auch in der Nacht auf heute gab es erneute Gefechte, wiederum ohne Verluste. Indien führte Luftmanöver mit Jets nahe der Grenze durch und testete Anti-Schiffsraketen, was als Machtdemonstration aufgefasst wird. Pakistanische Einheiten eröffneten das Feuer, beide Atommächte drohen mit maßvollen bis umfassenden Reaktionen, während die UNO Zurückhaltung fordert. Am Samstag fand das Begräbnis von Papst Franziskus statt. Innerhalb der Kirche tobt nun ein Machtkampf um den Heiligen Stuhl. Dazu sagte Vatikan-Kenner David Berger gegenüber auf 1.
Wenn man mal genauer nachhört und alle, mit denen ich Kontakt hatte, die enge Beziehung zum Vatikan haben, die selber im Vatikan arbeiten, sagen, der Druck ist so groß geworden und die Unzufriedenheit mit Franziskus, dass man auf keinen Fall ein neues bergolianisches oder superbergolianisches Pontifikat, wie es mit dem französischen Papabile, dem Papst, möglichen Papstkandidaten möglich wäre, möchte. Das heißt, auch die progressiven Kräfte innerhalb des Kardinalskollegiums wissen, dass es so mit der Kirche nicht weitergehen kann. Man darf ja nicht vergessen, dass es noch in den letzten Jahren fast zu einem Schisma, zu einer Kirchenspaltung gekommen wäre, als Papst Franziskus dieses Dokument erlassen hat, nachdem Homopaare eine Art Eheschließung in der Kirche machen können. Der ganze afrikanische Episkopat, und Afrika ist der Kontinent der Zukunft für die katholische Kirche neben Lateinamerika und diesen bevölkerungsstarken Ländern, hat sich distanziert vom Papst. Deswegen rechne ich dem afrikanischen Kardinal Sara große Chancen zu in diesem Konklave. Zum einen ist er schon 79, er wird im Juni 80, aber bis dahin ist der neue Papst gewählt. Er darf also noch mitwählen und wählbar ist er ohnehin. Aber er ist natürlich trotzdem schon vorgerückten Alters. Er ist noch absolut fit, er ist geistig und das sage ich jetzt nicht, wie die Journalisten des CDF über Biden bis zum Schluss gesagt haben. Er ist absolut geistig noch fit. Er ist ein unglaublich charismatischer Kardinal. Er kommt aus Afrika, ich habe schon erwähnt, der Kontinent, der sowohl die Christenverfolgung bis zur Stunde kennt, der sozusagen der Boden Afrikas vom Blut der christlichen Märtyrer getränkt ist, der selber auch die Christenverfolgung miterlebt hat, der nur knapp dem Märtyrertod entgangen ist und auf der anderen Seite unglaublich viele Neupriester hat. Also dort ist die Kirche tatsächlich im Aufbruch und gleichzeitig ist er sehr fest im Glauben. Das hat man immer wieder gesehen, dass er deutlich gemacht hat. Er warnt vor allem vor der Islamisierung des Westens. Er sagt, wenn Europa fällt, fällt der Rest der Welt.
Das vollständige Interview mit David Berger finden Sie unter www.auf1.tv. Und damit kommen wir zum heutigen Interview des Tages. Ein politisches Erdbeben blieb bei der gestrigen Wien-Wahl aus. Nach wie vor wird Österreichs Hauptstadt vermutlich weiterhin von der SPÖ regiert werden. Doch können Patrioten in einer Stadt, in der bereits 41,2% der Volks- und Mittelschüler Muslime sind, langfristig überhaupt noch Wahlen gewinnen? Auf 1 hat mit dem Wiener Politikbeobachter und Aktivisten Martin Sellner über die ethnische Wahl und andere Aspekte des gestrigen Wahltages gesprochen. Begrüße Sie, Herr Sellner. Herr Sellner, der prognostizierte Einbruch der regierenden SPÖ ist ausgeblieben. Erleben wir hier in einem zunehmend islamisierten Wien bereits die Macht der ethnischen Wahl?
Eindeutig. Die große Unterstützerbasis der SPÖ waren früher die Arbeiter, die Proletarier, und dann hat Michael Häupl den neuen Kurs angekündigt. Zitat: Die Migranten, die Ausländer sind das neue Proletariat. Und die SPÖ betreibt seit vielen Jahrzehnten mit Omar al-Rawi und vielen anderen Organisatoren die ethnische Wahl, also die Eingemeindung der nicht assimilierten, aber eingebürgerten Migranten. Es werden wie eine Art Wählerstimmenbatterie betrieben. Und das wird natürlich von Wahl zu Wahl problematischer, weil der Anteil der Einheimischen und Assimilierten unter den Wahlberechtigten sinkt und der Anteil der nicht assimilierten fremden Islamisten unter den Wahlberechtigten kontinuierlich steigt durch Ersetzungsmigration, Ersetzungsgeburten und durch Masseneinbürgerungen. Und genau das ist einer der wichtigsten Punkte, den wir bei dieser Wahl beachten müssen.
Dennoch hat die migrantische Kleinpartei SÖZ kein nennenswertes Ergebnis erzielt. Widerlegt dies nicht die Bedeutung der ethnischen Wahl?
Gerade nicht. Man muss ja verstehen, dass diese ethnischen Blöcke nicht immer eigene Parteien bilden. Die haben klare Interessen. Ihr Interesse zum Beispiel bedeutet mehr Migration, freier Reiseverkehr mit dem eigentlichen Heimatland, mehr Geld für ihre Strukturen, Kampf gegen Islamophobie, Bau von Moscheen, islamische Kindergärten, freie Auslebung ihrer fundamentalistischen Religion. Und wenn die SPÖ all das liefert und besser liefert als die SÖZ, dann wählt man die SPÖ. Es kann also sein, dass die SPÖ bereits reagiert hat auf die ersten Erfolge dieser SÖZ-Partei und noch stärker, noch besser hinter den Kulissen diverse Islamisten integriert hat, denen Boni versprochen hat, um einen Erfolg der SÖZ auszubremsen. Ich glaube also, diese kleinen, radikaleren Migrantenparteien treiben die großen verräterischen Migrationsparteien noch weiter nach links.
Die FPÖ konnte ihr Ergebnis zwar fast verdreifachen, hat jedoch deutlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Kann sie angesichts des muslimischen Wählerblocks in Wien überhaupt noch Wahlen gewinnen?
Ich glaube, die FPÖ hat zumindest die Chance, in einer gesamten Veränderung des Landes auch in Wien mitzuregieren und die Stadt Wien mitzugestalten. Man darf auch nicht vergessen, Islamisierung, Überfremdung ist ja keine Einbahnstraße. Das kann sich auch wieder ändern. Es gab schon andere demografische Lagen in der Stadt Wien, die sich auch langfristig geändert haben. Also verloren ist diese Stadt, auch meine Vaterstadt, niemals. Es wird natürlich immer schwieriger. Und der Erfolg der FPÖ, die Verdreifachung, muss auch in Relation zu dem großen Erfolg 2015 gesehen werden, 30%. Hier allerdings alles nur auf die ethnische Wahl zu schieben, das wäre aus meiner Sicht falsch. Es gibt ein großes Potenzial, das noch nicht ausgereizt wird von Patrioten, auch in Wien.
Trotz eines prominenten Spitzenkandidaten und einer massiven Werbekampagne hat es das Team HC Strache nicht in den Gemeinderat geschafft. Haben sich rechte Parteien jenseits von AfD und FPÖ überlebt?
Ich würde nicht sagen, dass das Scheitern von Team HC Strache auch beim zweiten Anlauf jetzt noch weniger Prozent bedeutet, dass es niemals eine rechte patriotische Partei rechts der FPÖ oder AfD geben kann oder soll. Aber klar ist, eine Partei, die von einem Menschen wie Herbert Kickl geführt wird, ohne Distanzierung, pro Remigration, gegen den Sanktionswahnsinn, gegen das Corona-Regime, eine derartige Partei deckt bereits so viel ab und befriedigt völlig zu Recht auch das Umfeld und die patriotischen Bewegungen und Medien, dass das Potenzial für eine andere rechte Partei relativ klein ist. Wäre die FPÖ in einer Regierung à la Meloni und würde nicht liefern und würde langsam aber sicher drohen, zu einer Systempartei zu werden, dann wäre das Potenzial für eine andere kleine rechte Weltanschauungspartei natürlich ungleich größer. In diesem Fall, glaube ich, war das Potenzial und war die Notwendigkeit schlicht nicht da. Das hat der Wähler gezeigt und Strache hat das ja dann auch eingesehen und gemeint, er nimmt das zur Kenntnis, dass seine Beteiligung in der Politik, in der Stadtpolitik in Wien nicht gewünscht ist.
Auch einzelne Vertreter der FPÖ haben im Wahlkampf gezielt um die Stimmen von Migranten geworben. Ist dies eine zielführende Strategie?
Dass die FPÖ die Partei von Daham statt Islam, von Pummerin statt Muezzin im Jahr 2025 zum ersten Mal auch wirklich mit der ethnischen Wahl, mit so Parallelgesellschaften islamistischer Prägung flirtet, ist ein katastrophales Zeichen. Es zeigt aber auch das eiserne und brutale Gesetz der Zahl. Eine Partei will primär gewinnen. Da geht es um Posten, da geht es um Listenplätze, am Ende auch um Geld. Und dazu ist ihr am Ende fast jedes Mittel recht. Und was die verräterischen Parteien, die SPÖ, die ÖVP seit vielen Jahren machen, das machen Schritt für Schritt auch rechte Parteien. Das sieht man in Belgien, in England. Und ich glaube, dass hier eine Sensibilisierung stattfinden muss von Seiten der FPÖ und der AfD. Die ethnische Wahl kommt nicht in Frage. Jeder kann die FPÖ und die AfD wählen. Selbstverständlich auch Leute mit Migrationshintergrund sind als Wähler willkommen, wenn sie für den Erhalt der einheimischen Kultur und für ihre Migration sind. Das kann man als Migrant durchaus auch wollen. Aber wir haben ein Recht darauf, dieses Land als ein europäisches, als ein abendländisches, christliches Land zu bewahren. Migranten, denen das nicht passt, die sollen nach Hause gehen und dort in ihrer Heimat glücklich werden und leben. Und eine FPÖ, die akzeptiert, dass fremde, angesiedelte Minderheiten, die eine komplett andere Identität haben, die aus meiner Sicht zu Unrecht eingebürgert wurden, weil sie nicht assimiliert sind, weil sie nicht loyal unserem Land gegenüber sind, nun mal hier sind, die als Fremdkörper akzeptiert und dann irgendein Bündnis mit denen schließt, das wäre eine Partei, die sich dann immer weniger unterscheidet von der SPÖ. Ich glaube, da sind gar nicht so viele Stimmen zu holen, wie im Bereich der einheimischen Nichtwähler, die mobilisiert werden müssen. Und mit genau einem derartigen Flirt mit der ethnischen Wahl verunsichert man die einheimischen Wähler. Und ich muss sagen, mich haben diese Vorfälle durchaus verunsichert. Wäre ich ein Wahlkämpfer gewesen für die FPÖ oder irgendwie anderweitig tätig, hätte mich das vielleicht auch demotiviert und dazu gebracht, mich nicht mehr so stark für die Partei einzusetzen. Und es kann durchaus sein, dass einige Leute darüber frustriert und demotiviert waren und weniger stark sich ins Zeug gelegt haben.
Trotz sich abzeichnender massiver wirtschaftlicher und identitätspolitischer Probleme hat nur etwas mehr als die Hälfte der Wiener an der Wahl teilgenommen. Wie könnten patriotische Parteien diese Wählergruppe wieder zurückgewinnen?
Ja, die FPÖ hat grob fast nur die Hälfte ihrer Wähler, die sie auch 2015 an die Wahlurnen bringen konnte, wieder mobilisiert. Und die sind nicht alle weggestorben in den letzten 10 Jahren. Das muss man auch mal klar sagen. Die gibt es noch. Und dass knapp über 60% zur Wahl gehen, zeigt auch die mangelnde Begeisterung. Ich war bei der Wahl. Ich habe auch ganz gezielt strategisch versucht, gute Leute in der FPÖ zu wählen. Aber ich kenne einige Patrioten, die gesagt haben, wozu soll ich überhaupt hingehen? Das bringt ja nichts. Ob da jetzt 21, 22 oder 19 steht, es ist eh wurscht, die FPÖ kann eh nichts ändern. Und hier braucht die FPÖ ganz konkrete Projekte, die man auch als Opposition umsetzen kann. Das machen zum Beispiel die Linken sehr stark und auch die KPÖ. Die haben Ombudsstellen, wo Leute unbürokratisch Geld bekommen. Und die haben einen Mietpreisrechner, wo Leute berechnen können, wie ihre Miete wären, wenn die KPÖ oder die Linke gewählt würde. Warum gibt es keinen Remigrationspreisrechner? Die FPÖ könnte ankündigen, dass wenn sie als Partei stark wird, wenn sie viel Geld und Personal hat, sich direkt für Inländer einzusetzen in solidarischen Patriotismus oder auch Sicherheitsinitiativen, private Sicherheitsinitiativen zu starten. Es gibt ja jetzt in Kärnten eine Bürgerwehr, die gegründet wurde von einem bedeutenden Security-Unternehmer nach dem grauenhaften Mord an einem jungen österreichischen Burschen. Die FPÖ könnte natürlich nur im legalen Rahmen den Leuten klar machen, wenn ihr die Partei wählt, dann starten wir gleich mit der Veränderung im Hier und Jetzt und warten nicht auf irgendeine ferne Regierungsbeteiligung. Es fehlten die plastischen Angebote, es fehlte die Begeisterungsfähigkeit. Man konnte den Nichtwähler, dem Wählerklientel, dem eigenen nicht klar machen, warum gerade bei dieser Wahl die FPÖ dringend gestärkt werden muss.
Obwohl sie den Einzug verpasst hat, darf sich die KPÖ über starke Zugewinne freuen. Entsteht hier eine neue linke Partei, die den Globalismus unverhüllt vertritt?
Wir sind ja schon die Grünen und die SPÖ und all diese anderen, auch die Neos und die ÖVP links genug, dass es Leute gibt und der fast 5%, die eine noch linksradikalere Kraft wählen wollen. Das verstehe ich nicht. Und man muss auch sagen, jedes Prozent für die KPÖ ist eine Schande für Österreich und eine unfassbare Entlarvung. Eine Partei, die sich schon namensmäßig in die Tradition der 100-millionenfachen Massenmörder stellt, das dann auch noch ein Plus vielleicht verharmlosen möchte, das ist ein Wahnsinn und dass es hier keinen Aufschrei gibt, während dann überall bei der FPÖ angeblich extremistische Spuren gesucht werden. Das ist absurd. Man stelle sich vor, es gibt eine NSDAP-Plus, die bei den Wahlen antreten und 4% bekommen würde. Es gibt einen globalen Aufschrei. Die KPÖ wird dann einfach einfach weggelächelt. Die KPÖ ist aus meiner Sicht eine wirklich linksradikale Kraft, die ganz stark und noch stärker wahrscheinlich als Grüne und SPÖ mit linksradikalen Gruppen wie der Antifa zusammenarbeitet. Und das radikale Flanke wird sie ähnlich wie die Söz auch die SPÖ immer weiter nach links treiben. Hier ist also Vorsicht geboten und es könnte sein, dass wenn die Entwicklung so weitergeht, wenn wir keine neuen Strategien anwenden, wenn vor allem die FPÖ nicht diesen metapolitischen Kampf aufnimmt um die Stadtzentren, um die grün dominierten ideologischen Hochburgen, die ihre Ideologie ins ganze Land hinausstrahlen. Wenn wir hier keine Wende herbeiführen, dann wird Wien, Graz, Linz, Berlin, Hamburg bald regiert sein von einer Allianz aus radikalen Kommunisten und Islamisten, also eine antideutsche Gefahrenzone für Einheimische werden. Das muss verhindert werden und die Wien-Wahl ist einerseits ein Signal zur Hoffnung. 20% Patrioten in einer Großstadt, einer Millionenstadt ist nicht schlecht, aber es ist auch ein Warnsignal, dass wir die Strategie ändern müssen und viel, viel mehr brauchen.
Martin Sellner, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute nach Wien.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr, mit euch zu sprechen und ich glaube, ganz entscheidend ist auch für die Zuseher, diese Gegenöffentlichkeit zu unterstützen. Eine echte Wende, wie man sieht, kann es nicht nur in den Wahlurnen geben, sondern nur in der Gegenöffentlichkeit. Freie Menschen durch freie Medien.
Vor knapp einem Jahr entfesselten die Systemmedien eine wahre Hexenjagd gegen eine Gruppe von Jugendlichen. Ihr Vergehen? Im alkoholisierten Zustand hatten sie während eines Sylt-Urlaubs zu einem Lied von Gigi D'Agostino den Text »Deutschland, den Deutschen, Ausländer« rausgesungen. Nun zeigt sich, außer Spesen hat ihr Fall kaum etwas ergeben, denn die Staatsanwaltschaft Flensburg hat nun die Ermittlungen gegen die vier Hobbysänger eingestellt. Ihr Text habe eine nicht strafbare Meinungsäußerung dargestellt. Damit bleibt das Singen der Parole ausdrücklich erlaubt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.